Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es ist giftig. Nein, es ist nicht giftig. Doch, es ist giftig. Nein, das ist nicht giftig. Ungefähr so sieht eine Unterhaltung aus, und zwar über das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat. Das wird verwendet in der EU, auch bei uns in Deutschland. Und es wird ja seit Jahren darüber gestritten, ob bzw. wann Glyphosat vom Markt genommen werden soll. Eigentlich wollten die Mitgliedstaaten der Europäischen Union heute darüber entscheiden, wie das weitergehen soll mit Glyphosat, aber sie konnten sich nicht entscheiden. Und das hat unter anderem etwas zu tun mit einem neuen Gutachten. Und das zweifelt an, ob Glyphosat eigentlich überhaupt legal auf dem Markt ist. Worum es dabei genau geht, das werdet ihr gleich hier bei uns in der Redaktionskonferenz erfahren. Ich bin auch heute Abend sehr, sehr froh, dass Rahel Klein die Frau an meiner Seite ist.
Das hast du schön gesagt. Hallo.
Das meine ich aber auch wirklich ganz genauso.
Ich sehe das an deinen Augen.
Schönen guten Abend. Und du wuselst ja sowieso die ganze Zeit für uns rum und suchst interessante, skurrile, manchmal auch ein bisschen absurde Geschichten zusammen. Verrat mal, was kommt in dieser Stunde von dir?
Es geht um Zigaretten zum Beispiel. Zigaretten im Vatikan. Der Papst hat sich zu Wort gemeldet und ist not amused. Und da gibt's was Neues.
Okay, gut. Dann erfahren wir davon gleich mehr von Rahel. Und ich bin, wie immer, Sonja Meschkat. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Es gibt Diskussionen, da braucht man überhaupt keine Zündschnur. Die explodieren ganz von selbst. Und zwar dann, wenn man ein paar entscheidende Wörter droppt. Und ihr wisst selber, welche dazugehören, nämlich Fleisch, Veganismus, Geflüchtete oder Glyphosat. Dieses umstrittene Pflanzengift, umstritten deshalb, weil es eben im Verdacht steht, Krebs zu verursachen. Da ist die Studienlage nicht ganz eindeutig. Die EU-Mitgliedstaaten wollten heute darüber abstimmen, ob Glyphosat weiter in der EU verwendet werden darf, aber man konnte sich nicht einigen. Warum nicht und was das bedeutet, das habe ich geklärt mit Jule Reimer aus unserer Wissenschaftsredaktion. Jule, jetzt wird ja schon seit Jahren darüber gestritten, Glyphosat vom Markt zu nehmen oder eben auch nicht. Warum konnte man sich denn heute nicht einigen?
Die europäischen Mitgliedstaaten sind schlicht und ergreifend weiter gespalten. Wir hatten 14 Stimmen dafür, 9 dagegen, der Rest hat sich enthalten. Notwendig ist aber eine qualifizierte Mehrheit, das heißt 16 EU-Staaten, die außerdem noch 65% der Bevölkerung darstellen müssen. Jetzt könnte die EU-Kommission einfach darüber entscheiden. Das möchte sie aber nicht, weil das Thema ist jetzt nicht wirklich populär. Dann hätte sie mal wieder den schwarzen Peter, also die Bösen in Brüssel sind dran schuld. Und der Grund insgesamt für diese Spaltung ist einfach diese unterschiedliche Einschätzung, welche Gefahr davon ausgehen könnte, ob es nur krebserregend sein könnte. Und hinzu kommen noch Vorwürfe, die untermauert werden durch jüngste geleakte E-Mails. Monsanto habe ganz gezielt Einfluss auf die Wissenschaftlergemeinde genommen.
Und dann kommt ja eben auch noch dazu, dass es jetzt ein Gutachten gibt, und zwar von der ehemaligen französischen Umweltministerin. Und dieses Gutachten besagt, Glyphosat ist eigentlich seit Jahren sowieso schon illegal auf dem Markt. Was steckt hinter diesem Gutachten?
Also sagen wir mal, illegal auf dem Markt wäre ich noch ein bisschen vorsichtig, aber es gibt eben starke juristische Zweifel. Dieses Gutachten stammt von der ehemaligen französischen Umweltministerin Corinne Lepage. Die ist außerdem noch eine renommierte Verwaltungsjuristin. Und Glyphosat ist schon lange auf dem Markt. Es wurde erstmals 1975 in Großbritannien genehmigt. Die erste formelle Zulassung auf EU-Ebene aber gab es erst 2002 für 10 Jahre. Wir rechnen, 2012 wäre es eigentlich ausgelaufen worden. Ja. Dann hat man gar nicht auf dieses Datum wohl geachtet, sondern 2010 wurde es einfach für eine weitere Verlängerung bis 2015 durchgewunken. Wir wissen, danach gab es dann immer wieder Verlängerungen, aber immer so mit ganz knappen und schwierigen Mehrheiten. Ja, und dann sind wir eben 2017 angekommen, kurz vor dem Auslaufen der Verlängerung, also der jetzigen Verlängerung. Aber tatsächlich war das schon damals 2010 eine zweifelhafte Sache.
Aber warum ist dieser, ich nenne es jetzt mal Fehler, eigentlich bisher überhaupt nicht aufgefallen?
Also ich denke, es hat keiner systematisch richtig hinterfragt. Glyphosat ist preisgünstig, andere Unkrautvernichtungsmittel gelten als nochmal giftiger oder schwieriger in der Anwendung. Es ist einfach ein total verbreitetes Produktionsmittel. Alle wollten die landwirtschaftliche Produktion steigern. Industrielle Produktion ist ja auch nach wie vor ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig. Ja, und die relevanten Behörden haben ja auch Glyphosat immer eine Unbedenklichkeit bescheinigt, bis dann eben die internationale Krebsagentur IARC 2015 sagte, halt, stopp, so harmlos ist es nicht. Es könnte wahrscheinlich krebserregend sein.
Wie viel Einfluss oder Druck kann Monsanto eigentlich nach allen Studien und jetzt eben auch nach diesem Gutachten noch auf diese Abstimmung ausüben? Also ich meine, die haben Glyphosat entwickelt und die verkaufen es ja auch.
Es geht jetzt folgendermaßen weiter. Die EU-Kommission wird jetzt einen anderen Ausschuss, einen Berufungsausschuss, der ein bisschen höherrangig besetzt ist, einberufen bis zum 22. November. Da geht die Hängepartie wieder von neuem los. Wenn dieser Ausschuss auch wieder nicht zu Potte kommt, könnte dann die EU-Kommission entscheiden. Und es gibt jetzt auch in der Tat Druck, weil ja die EU-Behörde EFSA, die hat ja gesagt, das Ding ist unbedenklich. Mhm. Wo die Hersteller Monsanto, es ist längst auch nicht mehr nur Monsanto, sondern es gibt eine ganze Arbeitsgemeinschaft Glyphosat von Firmen, wo die sagen, hört zu, eure Behörde EFSA hat Glyphosat Unbedenklichkeit bescheinigt. Und wenn die EU-Kommission jetzt nicht für Glyphosat entscheidet, dann werden wir Schadensersatzforderungen stellen. Und da kommt wieder dieses Gutachten von Corinne Lepage ins Spiel, weil dieses Gutachten sagt, nein, nein, alles juristisch sehr fragwürdig. 18 Monate Übergangsfrist können wir vielleicht noch machen mit Glyphosat, aber dann kann die EU aussteigen, kann die EU-Kommission sagen, wir gehen aus Glyphosat raus, ohne dass Schadensersatzforderungen fällig wären.
Ein neues Gutachten stellt in Frage, ob Glyphosat überhaupt legal auf dem Markt ist in der EU. Infos dazu von Jule Reimer aus der Wissenschaftsredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wir sprechen an dieser Stelle mal von einem Menschen, der etwas Kluges gesagt hat. Und ich wünschte, das würden zum Beispiel auch mal Menschen auf Konzerten berücksichtigen, nicht ständig ihre Handys hochhalten. Papst Franziskus hat sich ja über Gottesdienstbesucher aufgeregt, die während der Messe ihre Smartphones immer so in die Höhe und alles fotografieren und mitfilmen und so weiter. Er sagt, die Messe, das ist keine Show und es heißt ja eben auch nicht, hebt eure Handys, sondern hebt eure Herzen. Rahel Klein aus unserer Deutschlandfunk-Nova-Redaktion. Also mal eine klare Ansage vom Papst. Und heute hat er schon wieder was gesagt. Wieder eine klare Ansage?
Wieder eine klare Ansage und auch, wie ich finde, wieder recht weise. Also im Vatikan ist es bald verboten, Kippen zu kaufen. Kannst du nicht mehr verkaufen, kannst du nicht mehr kaufen. Papst Franziskus hat nämlich in der Mitteilung des Vatikans gesagt, der Heilige Stuhl kann nicht zu einer Aktivität beitragen, die ganz klar der Gesundheit der Menschen schadet. Also ab nächstem Jahr ist Schluss, da kannst du im Vatikan keine Kippen mehr bekommen.
Gut, was heißt das genau? Also wo gilt das denn?
Ja, nur auf dem vatikanischen Staatsgebiet. Also da leben ja ungefähr 1000 Menschen. Rund um den Petersplatz in Rom kannst du auch weiterhin die Zigaretten kaufen. Also alles gut.
Aber war das jetzt so ein Riesending da im Vatikan? Also haben die, weiß ich nicht, Bischöfe, haben die immer schön an der Ecke gestanden und gequarzt oder was?
Ja, also bisher hat der Vatikan halt an seine Staatsbürger und Angestellten die Zigaretten ziemlich billig verkauft, weil du ja im Vatikan keine Steuern auf Sachen wie Tabak oder Alkohol zahlen musst. Und deswegen galt der Vatikan schon so ein bisschen als Raucherparadies, weil du eine Packung Kippen nämlich schon für 3,80 Euro bekommen hast. Und das ist ja schon deutlich günstiger als jetzt zum Beispiel hier. Aber wie gesagt, damit ist bald Schluss. Der Papst hat nämlich auch noch gesagt, selbst wenn die Zigaretten eine Umsatzquelle für den Vatikan sind, kein Gewinn kann gerechtfertigt sein, wenn er Leben aufs Spiel setzt. Sonja, was kann man dagegen sagen?
Ja, wenn ich jetzt Raucher wäre, würde ich sagen, ist mir noch egal, ich rauche trotzdem weiter. Das ist auch ganz einfach. Aber ich bin keine Raucherin, also von daher, das können nur Raucher sagen. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Im Vatikan wird es ab dem nächsten Jahr keine Zigaretten mehr zu kaufen geben. Der Papst verbietet das, zum einen, weil er der Papst ist, zum anderen, weil es der Gesundheit schadet.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ja, also pure Freude klingt anders. Aber was willst du machen, wenn es halt keine Überraschung ist?
Die Lage ist gut. Sie hat sich ein Stück weit auch verbessert. Aber die Bäume wachsen auch in den nächsten Jahren nicht in den Himmel.
Das ist Peter Altmaier, der geschäftsführende Finanzminister. Das Bundesfinanzministerium hat ja heute die neuen Steuerschätzungen bis 2021 vorgestellt. Und so wie es aussieht, wird der sogenannte Gesamtstaat, das heißt Bund, Länder, Gemeinden und die EU, Mehreinnahmen haben von rund 26 Milliarden Euro. Das klingt doch eigentlich erstmal nach unheimlich viel Geld. Die Frage ist nur, ist es das auch? Das kläre ich jetzt mit Dirk Rodenkirch aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Dirk, also für mich als Durchschnittsbürgerin klingen 26 Milliarden Euro Mehreinnahmen nach sehr, sehr viel Geld. Ist es das denn unterm Strich auch?
Natürlich, das ist erstmal ganz viel Geld und es ist aber nicht viel mehr oder es ist nicht kaum mehr, als man erwartet hat. Das muss man eben sehen. Im Vergleich zur Steuerschätzung der vergangenen ist es schon nochmal ein Batzen, der dazugekommen ist. Aber ansonsten bewegt sich das Ganze im erwarteten Rahmen. Das heißt, die nächste Regierungskoalition kann zwar fast 30 Milliarden Euro für ihre Vorhaben verplanen, doch für Union, FDP und Grüne bedeutet das auch, es kommt nichts mehr obendrauf an Spielraum. Die FDP beispielsweise war ja lange der Ansicht, es seien Steuerentlastungen von 30 bis 40 Milliarden Euro drin. Aber der Traum dürfte seit heute ausgeträumt sein. Denn wie gesagt, so gewaltig ist diese Steuerschätzung dann doch nicht ausgefallen.
Das heißt, dieses Ergebnis nimmt dann eben auch Einfluss auf die Sondierungsgespräche?
Ja, sogar einen ziemlich großen Einfluss, würde ich sagen. Denn nun ist klar, alle vier Parteien, die Jamaika sondieren, können sich schon mal überlegen, von welchen Wünschen sie sich verabschieden. Denn mit diesem finanziellen Rahmen können gar nicht alle Forderungen umgesetzt werden. Das hat auch Peter Altmaier heute klar gemacht, der geschäftsführende Bundesfinanzminister der CDU, der ja auch mit am Verhandlungstisch sitzt. Und der hat auch davor gewarnt, den kompletten Finanzrahmen von eben fast 30 Milliarden Euro gleich zu verplanen. Denn sonst hätte diese nächste kommende Bundesregierung eigentlich gar keine Spielräume mehr, wenn noch irgendwo dringend mal was zu erledigen ist.
Haben sich denn eigentlich schon die möglichen Koalitionspartner selber zu dieser Zahl geäußert? Haben die was gesagt?
Ja, die haben sich geäußert und das Ganze klang auch dann relativ nüchtern, zumindest von Seiten der Union und von Seiten der Grünen. Also die Unionsfraktion hat mitgeteilt, dass sie in der Steuerschätzung keine Überraschung sieht und damit eben auch keine neuen Spielräume. Und ähnlich haben sich die Grünen geäußert. Parteichef Özdemir sagte, auf dieser Grundlage kann es kein Wünsch dir was der Parteien geben. Stattdessen plädiert er dafür, klare Prioritäten zu setzen. Ganz oben steht da für die Grünen natürlich der Klimaschutz, aber auch der Breitbandausbau oder eben gegen Kinderarmut vorzugehen. Ja, und am glücklichsten haben sich die Leute von der FDP gezeigt mit dieser Steuerschätzung. Die Liberalen, die sehen ihren Kurs und ihre Forderung nach Steuerentlastungen bestätigt. Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Wissing betonte nochmal, Ziel der Liberalen sei es, den Soli in dieser Legislaturperiode komplett abzubauen. Und das hätten ja auch die Steuerschätzer als Möglichkeit selber in Erwägung gezogen.
Bund, Länder und Kommunen können nach der neuesten Steuerschätzung bis zum Jahr 2021 mit über 26 Milliarden Euro mehr rechnen. Das ist faktisch viel Geld, wie wir gerade erfahren haben, aber eben auch kaum mehr als erwartet. Hintergründe dazu von unserem Korrespondenten aus Berlin, Dirk Rodenkirch.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
In den vergangenen Wochen waren ja sehr viele Männer wegen sexueller Belästigung oder sogar Vergewaltigung im Fokus der Diskussion. Harvey Weinstein, Kevin Spacey, diverse Politiker in Großbritannien und auch im EU-Parlament. Und viele der Männer mussten Konsequenzen ziehen. Die ganze Debatte um den Hashtag MeToo und die Erfahrungen, die viele Betroffene geschildert haben, hat dieses wichtige Thema nochmal bei uns allen ins Bewusstsein gerückt. Rahel Klein, du hast dich bei uns auch nochmal näher mit diesem Thema beschäftigt. Und zwar gibt es eine Studie vom Meinungsforschungsinstitut YouGov. Die haben sich, nicht eine Studie, aber es ist eine neue Umfrage, die haben sich auch nochmal eben mit diesem Thema beschäftigt. beschäftigt. Was genau haben die denn untersucht?
Ja, Jugov wollte wissen, was definieren eigentlich Männer und Frauen in unterschiedlichen Ländern als sexuelle Belästigung? Und dafür haben sie über 8000 Männer und Frauen in Deutschland, in Großbritannien, in Frankreich, Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen befragt, bei welchen Verhaltensweisen sie sagen würden, ja, das ist sexuelle Belästigung. Und wichtig ist dabei noch, die haben halt nur gefragt, was sie als sexuelle Belästigung von Männern an Frauen definieren würden, nicht umgekehrt jetzt.
Und was haben die rausgefunden?
Also es wird zum Teil sehr unterschiedlich wahrgenommen, wo sexuelle Belästigung anfängt. Einig sind sich fast alle dabei, dass es sexuelle Belästigung ist, wenn ein Mann versucht, eine Frau unter dem Rock zu fotografieren, wenn man seine Genitalien entblößt oder wenn ein Mann eine Frau zum Sex auffordert oder ja an den Hintern fasst. Das ist wirklich in allen Ländern No-Go. Aber dann unterscheiden sich die Ansichten zum Teil relativ stark. Wir Deutschen scheinen bei manchen Sachen toleranter zu sein, sagt Holger Geißler von YouGov. Der ist da der Studienleiter.
Die Deutschen fallen zum Beispiel raus, dass die Toleranz, was sexuelle Witze betrifft, deutlich höher ist. Also das heißt, die Frau, der Mann geht nicht so schnell durch die Decke, wenn so ein Witz mal ist. Auch bei dem Thema Hinterherpfeifen, Antanzen, da sind wir vergleichsweise tolerant.
Also das Antanzen zum Beispiel, das empfinden 4 von 5 Briten als übergriffig, wir halt nicht so. Und eben auch sexuelle Witze, damit haben die Finnen zum Beispiel die größten Probleme, die Dänen und wir Deutschen eben auch nicht so.
Was ist damit, einer Frau auf die Brüste zu schauen? Wurde das auch gefragt?
Ja, auch das wird sehr unterschiedlich wahrgenommen. In Großbritannien und Frankreich stört das ungefähr die Hälfte aller Frauen, bei uns in Deutschland nur knapp jede dritte.
Das hört sich ein bisschen so an, als würden Briten und Franzosen ja sehr sensibel gegenüber sexueller Belästigung reagieren. Ist das richtig?
Ja, also dieser Umfrage nach sind vor allem Franzosen überdurchschnittlich empfindlich. Auch wenn es zum Beispiel darum geht, einer Frau zuzuzwinkern. Wenn ein Mann eine Frau nach einem Date fragt oder wenn er eine Bemerkung über ihre Attraktivität macht. Das empfinden in Frankreich zum Teil über 20% als sexuelle Belästigung. In anderen Ländern sind das schon deutlich weniger.
Weiß man denn, woher das kommt? Also, dass das so unterschiedlich wahrgenommen wird?
Also Holger Geißler von YouGov sagt, dass das zum einen was mit der Prägung zu tun hat, also mit der Erziehung, aber auch mit dem Umgang untereinander. Und es hat auch was mit der Gesellschaft zu tun.
Sicherlich mit dem etwas anderen Selbstbewusstsein der Frauen, auch der Französinnen. Aber auch, was uns aufgefallen ist, ist eben, dass in Frankreich zum Beispiel ein Sexualstrafrecht schon sehr viel länger etabliert ist, als es in Deutschland. Also Dinge, über die wir in Deutschland hier sprechen, sind in Frankreich schon relativ lange Standard.
Und Sie haben in der Studie dann eben auch noch gefragt, wie Frauen eigentlich damit umgehen, wenn sie sexuell belästigt werden.
Da fällt auf in den Daten, dass die Französinnen sehr klar dagegen vorgehen. Das heißt, sich auch trauen, die Dinge anzusprechen, Dinge beim Namen zu nennen und es eben nicht als Bagatellen abzutun und sozusagen darüber hinwegzusehen.
Also sexuelle Belästigung zu benennen, da sind die Französinnen, aber auch die Finnen anscheinend deutlich klarer. Wir Deutschen machen das nicht so stark.
Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hat untersucht, wie unterschiedlich Menschen in verschiedenen europäischen Ländern sexuelle Belästigung empfinden. Dabei ist rausgekommen, wir Deutschen haben, ähnlich wie die Dänen, eine etwas höhere Toleranzgrenze. Wir sprechen sexuelle Belästigung nicht so schnell und klar an wie die Franzosen zum Beispiel. Rahel Klein hat die Ergebnisse der Umfrage für uns zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Seit 3 Tagen geht nichts mehr. Flugzeuge dürfen nicht landen, Schiffe nicht anlegen, auch die Transporte über Land stehen still. Saudi-Arabien blockiert den Jemen. Dort herrscht ja seit über 2 Jahren Bürgerkrieg. Die Menschen hungern dort, die medizinische Versorgung ist schlecht und die Cholera hat sich ausgebreitet. Und jetzt durch diese Blockade werden sehr bald auch keine Lebensmittel, kein Benzin und keine Medikamente mehr geliefert. Die UN ist mehr als besorgt und sagt, im Jemen könnte es die größte Hungersnot geben, die die Welt in den letzten Jahrzehnten erlebt hat. Was wirklich fatal ist, dass eben auch Hilfsorganisationen nicht mehr in den Jemen einreisen können, um eben die Leute zu versorgen, medizinisch zu versorgen. Tankred Stöbe von Ärzte ohne Grenzen hat uns trotzdem mal geschildert, wie es den Menschen dort geht, denn er war im August und September dort. Herr Stöbe, wie sieht das Leben der meisten Menschen aus im Jemen? Was haben Sie gesehen?
Ja, die Situation verschlechtert sich im Grunde genommen seit über 2,5 Jahren, seit der Bürgerkrieg oder jetzt auch der richtige Krieg dort immer weiter fortschreitet. Die Menschen, die ja vorher schon arm und bedürftig waren, werden es immer mehr. Aus medizinisch-humanitärer Sicht macht uns vor allem Sorge, dass weniger als die Hälfte der Krankenhäuser im Land noch funktionieren. Ich bin in Krankenhäuser gekommen, wo es überhaupt keine Medikamente mehr gab oder auch Maschinen wie Dialysegeräte für Menschen, die keine Nierenfunktion mehr haben, die zwar die Dialysegeräte noch da haben, aber die Substanzen, um diese Geräte am Laufen zu haben, die gibt es nicht mehr. Insofern gibt es viel, viel Leid, medizinisches Leid. Aber eben auch die Armut, die Menschen sind so arm, dass sie auch nicht mal mehr die Mittel haben, einfachste Lebensmittel zu kaufen oder auch nur einen Transport in ein Krankenhaus zu bewältigen. Das besorgt uns eben jetzt, wo ja schon auch seit Monaten die Zufuhr nach Jemen strengst reglementiert war. Also bis auf Ärzte ohne Grenzen gab es noch 2 andere Organisationen, die noch ins Land fliegen konnten. Und wenn das jetzt, wie in den letzten 3 Tagen, vollkommen verboten wurde, das ist natürlich inakzeptabel.
Genau, da ist auch noch ein Punkt, auf den ich gerne zu sprechen kommen möchte. Also seit 3 Tagen kommt ja offenbar kein Flugzeug mehr mit Hilfsgütern in das Land, weil eben Saudi-Arabien die Grenzen geschlossen hat. Ich meine, Sie schildern das ja jetzt schon so, als wenn es im Moment einfach wirklich ohnehin schon dramatisch und drastisch ist. Was passiert denn, wenn jetzt eben auch vielleicht bald keine Hilfsgüter mehr im Jemen ankommen?
Das ist genau das Problem. Hilfsgüter kommen nicht mehr ins Land, aber eben auch humanitäre Helfer kommen nicht mehr ins Land. Wir können sie bisher immer von Djibouti entweder nach Sanaa in die Hauptstadt fliegen oder nach Aden im Süden. Das war jetzt auch schon schwieriger geworden. Die Visaauflagen werden immer stärker reglementiert auch. Aber wenn das jetzt vollkommen abgeriegelt wird, dieses Land von Saudi-Arabien, dann sehen wir diese Not einfach nochmal anwachsen. Und das ist ja im vollkommen Widerspruch zum Völkerrecht, ne, wo klar ist, dass humanitäre Organisationen muss Zugang zu notleidenden Menschen gewährt werden. Aber natürlich auch müssen die Menschen im Jemen Zugang zu Krankenhäusern haben. Und das ist auch im Widerspruch zu dem, was Saudi-Arabien gesagt hat, die gesagt haben, sie würden humanitäre Helfer und Hilfsmittel weiter ins Land lassen. Aber das stimmt so nicht, wenn sie eben uns verbieten, ins Land zu fliegen.
Inwiefern fühlen Sie sich da auch nicht gut oder nicht hinreichend genug unterstützt, zum Beispiel durch die UN? Also warum wird da nicht mehr getan für den Jemen?
Nun, die UN ist mit dem Internationalen Roten Kreuz und Ärzte ohne Grenzen eine von 3 Organisationen, die überhaupt noch mit eigenen Flugzeugen ins Land fliegen können. Das ist eben jetzt gestoppt worden. Und natürlich muss jetzt der Druck erhöht werden auf die kriegsführende Koalition. Und das muss von allen passieren. Das sind ja auch westliche Länder, die in dieser Koalition sind. Also insofern muss auch die deutsche Außenpolitik hier aktiv werden. Es trifft ja nicht die Herrschenden im Land, natürlich nicht. Es trifft vor allem ein solches Embargo die Zivilbevölkerung, die ohnehin schon sehr leidet. Und zwar ist Cholera jetzt ein bisschen zurückgegangen, es sind aber 900.000 Menschen infiziert, die größte Cholera-Epidemie dieses Landes. Und natürlich werden, wenn jetzt sich die Bedingungen noch mal weiter verschärfen im Land, sind natürlich Epidemien wie die Cholera auch sehr begünstigt, um sich wieder auszubreiten.
Ich möchte gerne nochmal zurückkommen auf das, was Sie ganz am Anfang uns erzählt haben, nämlich dass ja ohnehin auch die medizinische Grundausstattung einfach schon sehr schlecht ist. Was ich mich gefragt habe, ist, wie können Sie denn dann überhaupt helfen oder wie konnten Sie helfen, als Sie da gewesen sind im August und September?
Ja, wir haben zur Hochzeit der Cholera-Epidemie, um ein Beispiel zu sagen, hatten wir 37 Behandlungszentren für Cholera im ganzen Land, haben weiterhin etwa 1600 Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen, nationale und internationale Helfer im Land. Das heißt, das ist, Jemen gehört zu den wichtigen humanitären Gebieten, wo wir im Moment tätig sind als Organisation. Aber wir sind davon abhängig, dass wir Medikamente, medizinisches Material und eben auch Helfer ins Land bringen können, weil es im Land das alles nicht mehr gibt. Und wenn das war ohnehin schon extrem eingeschränkt, wird jetzt komplett unterbunden. Das heißt, unsere Arbeit, diesen Menschen dort zu helfen, ist massiv bedroht. Aber natürlich in der Folge heißt das, dass die Menschen dort, die mit Mangelernährung schwer konfrontiert sind, mit Kriegsverletzungen und eben auch der Cholera, also diese 3 haupthumanitär-medizinischen Herausforderungen, die können wir noch weniger stemmen, als wir es bisher konnten.
Saudi-Arabien blockiert seit einigen Tagen den Jemen. Die UN befürchtet eine riesige humanitäre Katastrophe. Tankred Stöbe von Ärzte ohne Grenzen hat uns seine Eindrücke geschildert, als er im August und September im Jemen gewesen ist. Hier ist die Redaktionskonferenz. Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Kevin Spacey, wir haben ja viel darüber berichtet, gegen den House of Cards Star gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Vorwürfen wegen sexueller Belästigung. Und das hat dazu geführt, dass Netflix die Zusammenarbeit mit Spacey beendet hat und auch House of Cards eben nicht mit ihm zu Ende gedreht wird. Rahel Klein aus unserem Team, jetzt gibt es noch eine Konsequenz aus diesen Vorwürfen für Spacey. Welche denn?
Es geht um einen Film, in dem er mitspielt. Der Film Alles Geld der Welt. Der ist schon komplett abgedreht. In dem Film geht es um die spektakuläre Entführung von dem reichen Erben John Paul Getty III. Der ist Anfang der 70er Jahre entführt worden und auch 5 Monate lang als Geisel gehalten worden. Und in diesem Film spielt Kevin Spacey eine Nebenrolle. Und jetzt sollen alle Szenen mit Spacey rausgeschnitten werden.
Und dann, also wird er ersetzt oder was passiert?
Ja, Regisseur Ridley Scott will die Szenen alle neu drehen mit dem Schauspieler Christopher Plummer. Der hat unter anderem in 12 Monkeys oder zum Beispiel Star Trek mitgespielt.
Aber soll der Film nicht schon bald in die Kinos kommen? Könnte ein bisschen eng werden, oder?
Ja, in 6 Wochen ist in den USA Kinostart. Die Crew will jetzt sofort mit den Dreharbeiten anfangen, damit sie den Termin auch noch einhalten können. Der Film hat so schon 40 Millionen Dollar gekostet und dürfte dadurch jetzt natürlich nochmal deutlich teurer werden. Aber Ridley Scott hat eben gesagt, dass mehr als 800 Menschen an diesem Film gearbeitet haben und dass es einfach unfair wäre, die jetzt alle zu bestrafen wegen des Fehlverhaltens eines Nebendarstellers. Und ja, in Deutschland soll der Film nächstes Jahr ins Kino kommen, dann eben mit Christopher Plummer in der Rolle von Kevin Spacey.
Der Regisseur Ridley Scott dreht alle Szenen seines Films Alles Geld der Welt neu. Kevin Spacey in einer Nebenrolle wird rausgeschnitten und die Rolle übernimmt dann ein neuer Schauspieler. Infos dazu von unserer Reporterin Rahel Klein.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Bei Pizza Margherita ist es leicht. 798 Kalorien. Aber was ist jetzt, wenn eine Salami-Pizza 837 Kalorien hat und eine mit Thunfisch 840 Kalorien? Wie viel Kalorien hat dann eine Salami-Thunfisch-Pizza? Ja, das klingt jetzt wie eine Mathe-Textaufgabe. Das kommt aber bald auf Restaurants und Lieferservices in den USA zu. Die müssen nämlich dann ab Mai 2018 für jedes ihrer Lebensmittel ganz genau angeben, wie viele Kalorien da drin sind. Aber, also ich meine, Entschuldigung, wenn man sich was bestellt beim Lieferservice, dann will man wahrscheinlich so ungefähr alles, aber doch bitte keine Kalorien zählen, oder?
Die Welt hat ein richtig dickes Problem. Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht könnte man auch sagen, 2,2 Milliarden dicke Probleme. Im Juni kam eine Studie heraus. Ein internationales Forscherteam hatte dabei 2,2 Milliarden übergewichtige Menschen gezählt. Dabei haben sie auch festgestellt,
dass Adipositas, also starkes Übergewicht, weltweit zunimmt.
Also nicht nur Übergewicht, sondern Fettsucht, sagt Helmut Heseker, Professor für Ernährungswissenschaft an der Uni Paderborn. Wir seien da leider Opfer einer Entwicklung. Überfluss an energiereicher Nahrung trifft auf steinzeitliches Vorratsessverhalten. Pizza, all you can eat, 24/7. Das kann nicht gut gehen.
Und ja, unser Körper wartet jetzt seit über 150 Jahren auf die nächste Hungersnot, die partout nicht mehr kommen will.
Helmut Heseker ist kein Zyniker, nicht falsch verstehen. Niemand wünscht sich hier eine Hungersnot. Aber wir müssen uns schon was ausdenken, um von diesem zu viel von allem runterzukommen. Und da sei diese Kalorienlabel-Methode, die die Food and Drug Administration für die USA ab Mai anordnen will, auf jeden Fall ein Anfang. Und das Kalorienrechnen an sich, das sei im Prinzip ganz einfach.
Ja, im Prinzip braucht man die Rezeptur und muss dann eben aus der Rezeptur das dann berechnen.
Auf die Pizza bezogen heißt das, ich habe Referenzwerte für Weizenteig, Tomatensoße, Käse immer pro 100 Gramm. Das rechne ich auf mein Grundrezept und dann kommen die Zutaten sprichwörtlich obendrauf.
Wir kennen die Gehalte für Salami und auch für Thunfisch.
Auch Extrawünsche wie die Hawaii-Pizza ohne Kochschinken, dafür mit doppelt Käse, ließe sich so für den Lieferdienst leicht berechnen. Und für den Einzelnen hieße das, Er kann die Pizza so auswählen, dass sie zum aktuellen Energieverbrauch passt.
Die meisten von uns haben überwiegend sitzende Tätigkeiten und tun sicherlich gut daran, dann eher eine Pizza auszusuchen mit einer geringeren Energiedichte.
Weil Essen ja mehr ist als der reine Brennwert, wurde immer mal wieder vorgeschlagen, Lebensmittel mit der Ampel zu versehen. Also mehr auf die spezifische Zusammensetzung einzugehen. Auch die Frage mit reinzunehmen, wie das mit Vitaminen aussieht, Mineralstoffen. Heseker hält nicht viel davon.
Bei der Ampel ist ja immer das Problem, dass man dort einen Umschlagpunkt wählen muss. Wo wird es von gelb-rot oder wo wird es von grün-gelb? Und diese Sachen sind ja relativ willkürlich dann festzulegen.
Reines Pflanzenöl wäre demnach ein Problem. Prinzipiell gehört es zu einer ausgewogenen Ernährung dazu, hätte aber demnach mit seinem nahezu 100%igen Fettanteil ein Rot verdient.
Die Ampel zielt ja auf Energie, auf Fett und auf Zuckergehalte, scheint aber insgesamt viel zu kompliziert und widersprüchlich zu sein und wir würden das gerne auf diesen einen Wert reduzieren.
Ein Wert, der mir klar und deutlich sagt, wie viel Energie ich hier aufnehme. Das wäre dann idealerweise aber nicht der Kalorienwert, sondern die Energiedichte.
Letztendlich ist die Energiedichte ein Mittel, um zwischen verschiedenen Lebensmitteln der gleichen Kategorie auszuwählen.
Energiedichte, das ist die Kalorienzahl pro 100 Gramm durch 100. Eine einfache Rechnung, die zwei Vorteile hat. Zum einen machen viele Unternehmen Kalorienangaben pro Portion, wählen also die Portion unrealistisch klein und täuschen so einen niedrigen Wert vor. Darüber hinaus spricht für den Energiedichtewert, es kommen dabei kleine Zahlen im einstelligen Bereich raus.
Wenn wir an Grundnahrungsmittel denken, die nicht verarbeitet sind, dann finden wir in den meisten Grundnahrungsmitteln eher weniger als 100 Kalorien pro 100 Gramm.
Kartoffel hat 0,7, Apfel 0,5, Möhre hat 0,4, Brokkoli 0,3. Die meisten Obst und Gemüse liegen also unter 1.
40% unserer Lebensmittel sind heute hochverarbeitete Lebensmittel, die wir jeden Tag essen, haben dort oft eine Energiedichte von 300 oder 400, 500 Kalorien pro 100 Gramm.
Und Bauchspeck wären dann 700 Kalorien pro 100 Gramm oder eine Energiedichte von 7. Aber auch solche fetten Sachen können unter Umständen völlig in Ordnung sein, findet Heseker. Für Bauarbeiter zum Beispiel oder Leistungsschwimmer.
Und jemand, der Holzfäller ist, der tut vielleicht gut daran, ne, wenn er tatsächlich noch hartkörperlich arbeitet, dann den Bauchspeck aufs Brot zu legen sogar. Aber für uns beide, die wir eher im Büro tätig sind, ist das ja vollkommen kontraindiziert.
Hier kommt es auf das aktive Auswählen an. Wer körperlich wenig leistet, der muss Lebensmittel mit geringer Energiedichte auswählen.
Und wir wünschen uns eigentlich, dass er ganz fett gedruckt vorne auf dem Lebensmittel draufsteht.
Dieser Wert, damit der dann auch ganz fett im Bewusstsein ist.
Restaurants und Lieferservices in den USA müssen ab nächsten Mai für jedes ihrer Lebensmittel angeben, wie viel Kalorien da eigentlich drin sind. Und unser Reporter Stefan Beuting hat sich mal Gedanken darüber gemacht, wie sinnvoll das eigentlich ist.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Wenn alle Bauern sinnvoll anbauen würden, dann könnte man 835 Millionen Menschen mehr ernähren als jetzt. Diese Berechnung haben Umweltforscher aus den USA und Italien gemacht. Sie haben sich angeschaut, welche Pflanzen am häufigsten angebaut werden, wo sie angebaut werden und wie viel Wasser dafür benötigt wird und in der Region vorhanden ist. Die Forscher haben dann ein Modell entwickelt, das die Pflanzen besser verteilt. In Westrussland wäre es zum Beispiel sinnvoller, statt Soja und Weizen Hirse und Sonnenblumen anzubauen. In Nordindien wachsen Reis und Weizen besser als Mais und Hirse. Die Forscher schreiben im Fachmagazin Nature Geoscience, dass dadurch nicht nur der Ertrag erhöht würde, sondern es würde auch weniger Wasser verbraucht. Einziges Problem an der Sache, wahrscheinlich schmeckt nicht jedem das, was bei ihm angebaut werden müsste. Wo fängt sexuelle Belästigung an? Ist ein Blick in den Ausschnitt schon zu viel? Das wollte das Meinungsforschungsinstitut YouGov von Männern und Frauen in 7 europäischen Ländern wissen. Die Ergebnisse zeigen, in Deutschland ist man da relativ locker. Wenn ein Mann einer Frau einen Sexwitz erzählt, dann finden das fast 60% der deutschen Befragten nicht übergriffig. Auch der Blick auf die Brüste fällt für die meisten noch nicht unter sexuelle Belästigung. Die Briten, die Finnen und die Franzosen ziehen laut der YouGov-Umfrage viel eher eine rote Linie. Sexwitze und gezielte Blicke in den Ausschnitt sind dort für die meisten nicht harmlos. In Frankreich wird sogar ein Zuzwinkern von jedem 4. Befragten als sexuell belästigend empfunden. Bei anderen Punkten war das Urteil in allen 7 Umfrageländern gleich. Wenn Männer Frauen zu sexuellen Gefälligkeiten auffordern, sie ungefragt angrapschen oder wenn Männer vor Frauen ihre Genitalien entblößen, dann sind das No-Gos. nachts besoffen mit dem Rad im Graben landen, ist keine so gute Idee, denn Wunden, die nachts entstehen, heilen langsamer als die, die tagsüber entstehen. Klingt seltsam, aber Wissenschaftler aus Großbritannien schreiben, dass sie das herausgefunden haben. Sie haben erst Versuche mit Mäusen gemacht und deren Haut mal in den Wachphasen und mal in den Ruhephasen der Tiere aufgeritzt. In den Wachphasen wurden schneller spezielle Zellen gebildet, die für die Wundheilung zuständig sind. Die Wunden schlossen sich deswegen schneller. Danach untersuchten die Forscher auch Wundheilungsdaten von Menschen und sie stellten fest, Wunden, die nachts entstanden, brauchten 60% länger, um zu heilen, als Wunden, die tagsüber entstanden waren. In Tagen gerechnet waren das 28 Tage statt 17 Tage. Die Forscher schreiben, dass Wundheilung mit der biologischen Uhr zusammenhängt und dass das auch wichtig sein könnte für Operationen. Die sollten also, wenn möglich, nicht nachts durchgeführt werden.
Deutschlandfunk Nova.
Es gibt ganz, ganz viele Seehunde hier bei uns in der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Also, ohne Scheiß. Wenn ihr mitbekommen hättet heute, wie viele von meinen lieben Kollegen und Kolleginnen heute spontan sofort dieses gemacht haben, als klar gewesen ist, wir sprechen über Seehunde. Ich sag euch, also es gibt hier ganz, 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 ganz viele versteckte Talente. Wahnsinn. Wie geht's den Seehunden in Deutschland? Gibt's genügend von ihnen oder muss man sich irgendwie Sorgen machen? Um das sagen zu können, werden die Seehunde im Wattenmeer in Deutschland regelmäßig gezählt. Daniel Kähler aus dem Deutschlandfunk Nova Team kennt die Zahlen. Und Daniel, dann sag uns doch mal bitte, wie geht's denn den Seehunden?
Naja, die fühlen sich offenbar ziemlich, ziemlich wohl, denn es gibt gerade ziemlich viele Seehundwelpen im Wattenmeer in Deutschland, Dänemark und den Niederlanden. Da sind Wissenschaftler mit Flugzeugen über die Sandbänke geflogen und haben dabei über 9000 Seehundwelpen gezählt. Das sind über 1600 Tiere mehr als noch im vergangenen Jahr. Und so viele junge Seehunde wurden tatsächlich noch nie gezählt.
Oh, das ist natürlich schön, aber warum haben wir so viele Seehundbabys? Wie kommt das?
Ja, denen geht's einfach super. Das hat mir Sascha Köpper erklärt. Er arbeitet beim Wattenmeersekretariat in Wilhelmshaven.
Die Seehunde fühlen sich im Wattenmeer wohl, die Schutzmaßnahmen greifen. Die Tiere sind auch weniger anfälliger für Infektionen oder Parasiten oder ähnliche Geschichten, die die Tiere beeinträchtigen können. Also das Gesamtpaket scheint zu stimmen.
Also der strenge Naturschutz im Wattenmeer hat sich gelohnt. Außerdem hat es auch angeblich weniger Schadstoff im Wasser gegeben.
Gut, aber wenn es jetzt so viele Seehunde gibt, fressen die nicht den ganzen Fisch weg? Also gibt es nicht schnell auch einfach irgendwann dann zu viele Seehunde?
Ja, das ist kein Problem. Also die Anzahl der Seehunde war zum Beispiel vor 15 Jahren ziemlich niedrig. Da gab es nämlich ein großes Robbensterben, da gab es ein Virus. Jetzt haben sich die Seehunde aber wieder erholt. Und dass es zu viele werden, das ist unwahrscheinlich, hat mir Sascha Köpper gesagt.
Wenn die Aufnahmekapazität des Systems des Wattenmeers erreicht ist, dann levelt sich das einfach auf natürliche Weise, weil irgendwann ist natürlich die Nahrungsverfügbarkeit eingeschränkt. Das überschreitet dann quasi das, was vorhanden ist und dann levelt sich das von alleine aus. Probleme sehe ich da überhaupt nicht.
Reguliert sich also irgendwie von selbst. Nicht alle Tiere haben dann immer noch was zu essen, wenn es zu viele werden. Also wir haben laut der Studie gerade fast 38.000 Seehunde im Wattenmeer und darunter eben ganz viele Welpen.
Das sind die, die wir so wahnsinnig irre süß finden und wo jeder dann sofort spontan so oh macht. Also du hast jetzt allerdings Robben und Seehunde so in einen Topf geworfen. Also Seehunde sind dann automatisch Robben, ist es richtig?
Ja, also Robbe ist der Oberbegriff, der Seehund ist dann eine Art. Ah. Übrigens nicht zu verwechseln mit der Kegelrobbe, die gibt es auch bei uns an der Nordseeküste, sieht aber ein bisschen anders aus, ist ein bisschen größer. Die Kegelrobben, die kriegen ihre Jungen aber im Winter und die kleinen Seehundwelpen, um die es jetzt hier geht, die kommen im Sommer auf die Welt.
Und das waren eben in diesem Sommer offenbar ziemlich viele. Seehund-Welpen-Rekord. Das zeigt, der Naturschutz funktioniert. Den Tieren geht es insgesamt gut, sagt unser Reporter Daniel Kähler. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. So, jetzt habe ich eben gerade versucht, den Seehund nachzumachen, ne? Und meine Kollegin Annika so, was machst du denn für einen Seehund? Ich habe gemeint, aber du hast gesagt, es geht ganz anders. Ich muss lauter und ich muss die Hände dazu bewegen.
Du musst sie auf jeden Fall mitnehmen. Soll ich mal vormachen?
Ja, mach also, du
also, so, und du musst aber mit deinen Händen auf jeden Fall so wackeln, sonst klappt's nicht. Ja, lach nicht. Die klingen so.
Entschuldigung,
wollt ihr meinen Augen
wollt ihr mal zusammen?
Okay.
Entschuldigung, ich kann nicht. Lasst euch nicht. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Alles ist gut.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
So, wir haben uns jetzt auch wieder abgeregt hier. Keine Seehunde mehr, sondern ein anderes sehr, sehr schönes Thema, bei dem man manchmal auch Geräusche macht. Es kommt immer ein bisschen auf die
Situation. Keine Robbengeräusche, glaube ich.
Aber es geht um die Liebe. Ja? Und das mit der Liebe wissen wir ja alle. Das ist nicht immer so einfach. Manchmal verliebt man sich und hat so eine richtig rosarote Brille auf und alles ist total mega super toll und so. Und manchmal klappt es eben nicht und dann ist es aber auch wirklich fürchterlich, schrecklich. Und das Schlimmste daran, man kann das gar nicht wirklich steuern mit dem gebrochenen Herzen und Liebeskummer und so. Rahel Klein aus unserem Team, im Iran scheint das ein Minister noch nicht so ganz verstanden zu haben.
Nein, der iranische Minister für Hochschulbildung, Mansour Golami, der hat jetzt gesagt, Studenten im Iran, die verlieben sich viel zu oft. Oh. Und das findet er nicht gut. Er sagt nämlich, man muss sich überlegt und sorgfältig, nicht aber blind und zu oft verlieben.
Entschuldigung, Alba, ich meine, das weiß doch eigentlich jeder, der schon mal verliebt war, das sucht man sich nie aus. Das passiert einfach oder eben nicht. Also war der noch nie verliebt oder was?
Doch, und er hat nämlich auch gesagt, er habe sich während seines Studiums verliebt und die Frau dann aber auch gleich geheiratet.
So kann man es natürlich auch machen. Gibt es Reaktionen auf seine Aussage?
Auf Twitter gab es viele kritische und auch sehr viele spöttische Reaktionen von Studenten. Eine Studentin hat getwittert, was geht dich das denn an, wie wir uns verlieben wollen? Ein anderer Nutzer wollte von dem Minister wissen, wie man denn mit Sorgfalt eine Studentin angraben sollte. Also insgesamt keine große Begeisterung über diese Aussage von dem Herrn Minister.
Aber wie ist es im Iran? Ist es da nicht ohnehin relativ schwer, sich zu daten?
Ja, da herrschen ja sehr strenge islamische Vorschriften. Da gibt es ja auch eine Sittenpolitik. Polizei, die kontrolliert das alles, da kannst du ja festgenommen werden, wirst ausgepeitscht oder musst eine Strafe zahlen, wenn du dich unsittlich verhältst oder wenn du zum Beispiel mit deinem Partner zusammenlebst, wenn du noch nicht verheiratet bist. Also alles ziemlich krass.
Rahel Klein über den Hochschulminister im Iran, der findet, dass sich die Studenten zu oft verlieben.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
We are unable to get into that phone. Also, wir kommen nicht in das Handy hinein. Das hat am Dienstag ein Special Agent des FBI gesagt, und zwar auf einer Pressekonferenz. Christopher Combs heißt der Mann. Und gemeint hat er damit das Smartphone des Attentäters, der am Sonntag 26 Menschen in einer Kirche in Texas erschossen hat. Kurz nach der Pressekonferenz muss dann wohl beim FBI das Telefon geklingelt haben. Und da war dran ein Vertreter des Unternehmens Apple. Und zwar hat der gesagt, sinngemäß, also wenn es sich da bei diesem Attentäter um ein iPhone handelt, wenn er das gehabt hat, dann bietet man volle Unterstützung an, da irgendwie an die Daten zu kommen. Bei mir ist jetzt Netzreporter Michael Gessert. Michael, wir haben ja hier im Programm schon wirklich oft darüber gesprochen, wie vehement sich Apple bislang immer geweigert hat, dem FBI beim Zugriff von einem gesperrten iPhone irgendwie zu helfen, denen da ein bisschen unter die Arme zu greifen. Ist das jetzt ein totaler Sinneswandel? Wirklich so ein sensationeller Schwenk, dass man so denkt, ah,
nee, oder man denkt, hätte sonst gedacht, das gibt's doch nicht, weil das wäre ja wirklich sensationell gewesen. Ich sage es mal direkt, das ist nicht so. Also Apple hat seine Position überhaupt nicht verändert. Und diese Schlagzeile, die man ja eben bei vielen Artikeln jetzt lesen konnte, eben nach dem Motto, eben Apple bietet FBI Hilfe beim Zugriff auf dieses iPhone da an, die klingt schon gleich sehr viel weniger sensationell, wenn man sich eben klar macht, Apple leistet ja selbstverständlich immer eigentlich Hilfestellung und kooperiert eigentlich immer mit FBI und anderen Behörden. Allerdings, jetzt kommt die kleine Einschränkung, in einem eben sehr begrenzten und klar definierten Rahmen.
Das heißt, Apple fährt jetzt keinen totalen Konfrontationskurs. Also den Eindruck konnte man ja bekommen. Beim Streit etwa um diese Entschlüsselung des iPhones eines der Attentäter von San Bernardino vergangenes Jahr, da hat man ja von Crypto War, also von so einem Verschlüsselungskrieg gesprochen.
Ne? Genau, das ist ja eine hochpolitische Angelegenheit. Das ist durch alle Instanzen gegangen. Apple ist aber hart geblieben. Und das FBI hat sich ja dann mit sehr viel Geld einen Crack gekauft von einer Fremdfirma, ist an die Gerätedaten gekommen. Nee, es ist aber so, Apple führt sogar Schulungen für FBI-Agenten oder für andere Polizisten durch, damit die eben dann im Zweifelsfall sachgemäß an Daten auf sichergestellten Apple-Geräten rankommen. Und Apple gibt auch ganz ausdrücklich, und das aber wohlgemerkt erst mit einem Durchsuchungsbefehl oder einer richterlichen Anordnung, gibt es Zugriff auf die iCloud-Daten eines Beschuldigten. Da sind ja zum Beispiel dann unter Umständen die Backups von so einem iPhone oder iPad oder Mac drin.
Aber diese Daten sind doch verschlüsselt, oder nicht?
Die können verschlüsselt sein, genau. Die sind verschlüsselt gegen Zugriff Dritter. Aber da rückt eben Apple tatsächlich den Entschlüsselungscode dann raus an die Behörden. Was Apple nicht macht und was es auch weiterhin nicht machen wird, da würden sie auch Selbstmord begehen, geschäftlich. Die werden nicht dabei helfen, die Verschlüsselung der Geräte selbst zu knacken. Eben weder für ein individuelles Gerät, eben bei dem Attentäter jetzt oder bei einem anderen. Und schon gar nicht als irgendwelche systematische Hintertür eben in dem gesamten Verschlüsselungskonzept. Im Gegenteil, Apple hat das ja immer dichter gemacht und hat das ganze System so konzipiert, dass es quasi gar nicht helfen kann.
Okay, also dann lass uns das nochmal klarstellen. Worauf hat sich dann dieses Hilfsangebot nach der Pressekonferenz fürs FBI bezogen?
Das ist tatsächlich ein bisschen nebulös. Die haben einerseits ganz klar nochmal darauf hingewiesen, gebt uns ganz schnell einen richterlichen Beschluss und wir geben euch sofort ganz schnell die iCloud-Daten. Und dann auf das Gerät bezogen, da haben jetzt Washington Post und Reuters zum Beispiel angefangen zu spekulieren, dieses Hilfeangebot hätte was mit dem Fingerabdrucksensor zu tun. Das kann man ja bei den modernen Geräten von Apple da machen. Mhm. Und dann hätten das möglicherweise was mit einem Hinweis zu tun gehabt. Das FBI hätte nämlich ein Zeitfenster von 48 Stunden gehabt, dieses iPhone zu entsperren, nämlich mit einem Finger des Attentäters.
Ja, mit einem, also ne, der wäre ja dann tot gewesen, ja. Der Attentäter, denn der hatte sich ja, jedenfalls geht man bislang davon aus, eben nach der Flucht und der Verfolgungsjagd das Leben genommen.
Genau, aber das würde eben auch mit dem Finger eines Toten gehen. Tatsächlich, davon gehen alle Experten aus. Dieses Touch-ID-System von Apple, das hat keine richtig funktionierende Lebenderkennung. Also es gibt eben Hochsicherheit Systeme, die haben sowas, Sensoren, die gucken dann zum Beispiel, gibt es da einen Pulsschlag oder ist der Finger warm, hat Apple nicht. Aber nach 48 Stunden ohne diesen Sensor zu benutzen, verlangt das Gerät sowieso den Zugangscode wieder und dann ist eben finito. Aber es gibt überhaupt keine Bestätigung dafür, dass dieser Sensor aktiviert war. Und ich glaube im Gegensatz zu Reuters nicht, dass das FBI in diesen Sachen Nachhilfe braucht. Ich glaube, das wissen die auch selbst. Die haben laut verschiedenen Quellen Apple überhaupt nicht kontaktiert, sondern haben direkt mit dem eigenen Forensiklabor versucht, an die Daten zu kommen, angeblich vergeblich.
Apple hat dem FBI Hilfe angeboten beim Zugriff auf das iPhone des Texas-Attentäters. Wie das Ganze zu bewerten ist, Hintergründe dazu von unserem Netzreporter Michael Gessert.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
So, guck mal, so schnell kann es gehen. Jetzt 8 Uhr. Das bedeutet, Rahel Klein und ich sind erstmal raus für heute. Wir
Feierabend.
Kommen aber natürlich sehr gerne. Ich wollte ausgerechnet dieses Wort vermeiden, weil es klingt
Feierabend?
Immer,
ja, es klingt warum so wolltest du Feierabend
ich find,
vermeiden?
Es klingt manchmal
findest
ein
du Feierabend nicht so gut?
Ja, weiß ich nicht. Wir gehen jetzt einfach nach Hause. Das war mal schön.
Okay.
Ne? Okay.
Ciao.
Also, wir hören uns aber morgen wieder. Redaktionskonferenz, alte Zeit, 18.15 Uhr. Andere Menschen sagen auch 17:45 dazu. Wir wünschen euch einen schönen guten Abend. Ich bin Sonja Meschkat. Bis bald. Ciao.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.